Herzlichen Dank, guten Morgen. Es ist einfach super, dass wir da sind oder dass du da bist. Ich dachte, das ist so schön heute Morgen. Wir durften schon in ganz mächtiger Weise und tiefer Weise die Gegenwart des Heiligen Geistes erleben und erfahren. Und ich hoffe, dass wir weiter offen sind und hungrig sind, vom Herrn zu hören, auch weiter etwas zu empfangen. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Man merkt, wo man hinkommt, dass Ferienzeit ist. Und es ist gut, dass wir solche Zeiten haben, wo wir physisch ausspannen können. Aber wir sind auch dankbar, dass wir geistlich ausspannen und empfangen dürfen. Nun, die Botschaft, die mir heute auf dem Herzen liegt, die liegt nicht einem einzelnen Bibelabschnitt zugrunde oder einem einzelnen Vers, sondern vielmehr ist ein Ergebnis von vielen Wirkungen Gottes an Menschen, die uns die Heilige Schrift zeigt, wodurch der Herr mich ansprach und ich glaube, auch uns ansprechen will. Wir als Kinder Gottes, wir haben ja fast immer ein Anliegen vor Gott für uns. Geht es euch auch so? Und meistens ist das Anliegen für uns. Und ich weiß nicht, wie oft Gott dir schon Antwort gab, dir Hilfe geleistet hat und du dadurch den Herrn erlebt hast, manchen Sieg erlebt hast. Nichtsdestoweniger stehen wir immer wieder im Fragen vor Gott, im Rufen zu ihm, im Bitten, dass er hier helfen möge, dort helfen möge. Und es scheint nicht immer oder manchmal auch häufig, erleben wir nicht das, was wir wollen, was wir uns wünschen. Ich habe in dieser Botschaft, hat mir Gott einige Menschen vor Augen geführt in der Bibel, um mich dann auf etwas hinzuführen, womit ich dann schließen werde. Und zwar ist Folgendes. Jemand, der Gott nachfolgt, der Gott dienen will, der ihn liebt, der ihn ehren möchte, weiß selten, weshalb er gewisse Erfahrungen mit Gott macht. Er meint, ja, das ist einfach Gottes Art, sich ihm mitzuteilen und gewissermaßen stimmt das. Er weiß auch nicht auf der anderen Seite, weshalb er gewisse Lebenssituationen durchmacht, die er nicht versteht und begreift. Und manches Mal kommen wir dahin, dass wir meinen, wir verstehen Gott nicht. Weil wir den Eindruck haben, er versteht uns nicht. Ist dir das schon so ergangen? Also Gott, verstehst du eigentlich, worum es mir geht, weshalb ich dir diene, weshalb ich bete, weshalb ich in den Gottesdienst gehe? Und Brüder und Schwestern, ich denke, es geht weniger darum, dass Gott uns versteht, sondern dass wir ein klein wenig Gott verstehen lernen, worum es ihm geht. Wenn ich jetzt einige Charaktere aus der Heiligen Schrift hervorhole, dann mag der eine und der andere denken, ja, das sind Leute, die einen speziellen Auftrag von Gott hatten. Das stimmt. Aber wir sehen da in deren Leben, im Umgang Gottes mit ihnen, worum es Gott gegangen ist. Und Gott ist kein ansehender Person. Bei Gott hat niemand Ansehen. Ich denke an Abraham. Abraham hat mächtige Zusagen von Gott bekommen. Er wollte Gott wirklich dienen und Gott hat ihn wiederholte Male aufgefordert, an diesen Zusagen festzuhalten. Und Abraham hat sich bemüht und hat an diesen Zusagen festgehalten, aber in all der Zeit, wo er das tat, ist er Situationen durchgegangen, die er nicht immer begriffen hat. Die hatten nicht verstanden. Die hatten scheinbar auch nichts mit dem zu tun, was Gott ihm versprochen hatte. Aber die Bibel sagt uns, bei all dem hat Abraham an dem festgehalten, was Gott ihm zugesagt hat. Und Abraham hat sich an Gott gehalten. Diese beiden Dinge sind so wichtig und so bedeutungsvoll im Leben von Abraham. Nun, sein Leben war ein langes Leben und da gab es viele Einzelsituationen, die anzuschauen wären. Aber ich möchte nur Folgendes sagen, dass wir das festhalten. Abraham hat selbst nie die volle Zusage dessen erlebt, was Gott ihm versprochen hat. Aber er hat festgehalten. Und es scheint, Abraham hat angefangen zu begreifen, dass wenn immer Gott ihm geholfen hat, wenn immer er Gott erlebt hat, war das ein weiterer Schritt, damit Abraham die Zusage erhalten kann. Was will ich damit sagen? Die Segnungen Gottes, die wir erleben, Siege, die wir erleben, sind nicht das Endziel Gottes. Sie sind Schritte, die uns helfen sollen zum weiteren, größeren Sieg. Ich denke an Josef. Josef scheint sehr behütet aufgewachsen zu sein. Er war geliebt und er war auch gewissermaßen verwöhnt, speziell von seinem Vater bevorzugt. Er war sicher sehr zufrieden mit seinem Leben, das er geführt hatte. Er war ein wenig abgesondert von seinen Brüdern, eben weil er bevorzugt war. Und dann begannen plötzlich eine Serie von Ereignissen, die er nicht mehr einordnen konnte. Das hat ihn wie ein Blitz getroffen. Er wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft, von seinem Vater jäh getrennt. Und dann das, und die meisten von uns wissen, was dann alles geschah, wie er Schwierigkeiten erlebte. Es scheint, oder es schien, hier gibt es, zeitweise gab es einen kleinen Lichtblick über seinem Leben, aber es ging immer tief, tief durch. Und Josef konnte das nicht einordnen. Er hat keineswegs einen zielgerichteten Weg für Gottes Absicht in seinem Leben erkannt. Und doch, heute wissen wir, Gott war hinter diesem Wirken. Bemerkenswert für Josef ist, dass er eine sehr klare Haltung Gott gegenüber eingenommen hatte. Die hat er beibehalten. Die hat er nicht losgelassen. Er hat im Vertrauen festgehalten. Wir wissen jetzt nicht, was Gott alles im Leben des Josef in seinem Inneren gewirkt hat in dieser Zeit. Aber zweifellos großartige Dinge. Indem Josef an Gott festgehalten hat und er Gott vertraute, hat Gott in seinem Leben etwas getan, von dem Josef keine Ahnung hatte, wofür es gut war, weshalb es wichtig war, weshalb das sein musste. Aber er spürte, in seinem Vertrauen zu Gott, in seinem Festhalten zu Gott, war er anders geworden. Es hat damit zu tun, was Gottes Absicht für sein Leben war, die er noch nicht gekannt hat. Josef erlebte, was er erlebte, damit er zu dem Mann wurde, den Gott aus ihm machen wollte und damit Gott durch ihn das tun konnte, was Gott wollte. Das hat Gott ihm nicht so gesagt, das hat Josef nicht von Anfang verstanden. Im Nachhinein sagte er, jetzt begreife ich, was Gott vorhatte, was Gott tat. Es waren schwierige Zeiten. Wir sehen etwas Ähnliches bei Mose. Seine Geburt und dann seine privilegierte Kindheit. Das müssen wir so sagen. Mose war eigentlich ein Kandidat des Todes. Gott hat ihn bewahrt. Er ist privilegiert aufgewachsen im Hof des Pharao, hat eine Schulung erlebt. Die hat er nicht einordnen können. Aber eines hat Moses gewusst. Er ist ein Israelit. Das sehen wir, als er seinen Brüdern helfen wollte. Und Mose hat sich überlegt, wahrscheinlich bin ich Prinz geworden, dass ich meinem Volk helfen soll. Und er wollte das tun und hat es getan und hat dann festgestellt, das hat ihn in große Not gebracht, in Schwierigkeiten, sodass er fliehen musste. Und dann lesen wir nur einen kurzen Vers von Mose über 40 Jahre seines Lebens. Du, das ist doch interessant, oder? Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters in der Wüste. Punkt. 40 Jahre. Von Mose lesen wir aber, Gott muss in seinem Herzen dieser Zeit etwas ganz Gewaltiges gewirkt haben. Er hat es wahrscheinlich gar nicht begriffen, denn wenn Gott in unserem Leben wirkt, am Wirken ist, am Arbeiten ist, am Verändern ist, stellen wir das nicht so fest, weil das geht langsam, es sind Prozesse. Andere, mit denen wir zusammen sind, die uns, wenn wir stets mit ihnen zusammen sind, merken sie das auch nicht so, aber die uns gekannt haben und später kennenlernen, fangen plötzlich an festzustellen, was ist aus dir geworden? Warum bist du so anders? Kennt ihr das? Wo Menschen, die ihr früher kanntet, als ihr noch keine Christen waren, euch jetzt plötzlich treffen und merken, dass ihr eine ganz andere Haltung habt. Euch ist es gar nicht so groß aufgefallen, aber Gott ist am Wirken. Wozu tut er das? Die Bibel sagt uns von Mose, dass seinesgleichen nachher niemand auf der Erde war. Er war sanftmütig und demütig wie niemand anders. Wo geschah das? Als Gott an ihm wirkte und er das nicht feststellte und begriff. Er ging durch manche Herausforderungen hindurch, bis er zu dem Führer wurde, der er sein konnte. Was stellen wir hier fest? Bei all diesen Personen hat Gott in ihrem Leben Dinge getan, Dinge gewirkt, die sie zum größten Teil absolut nicht begriffen, warum, weshalb, wofür, wozu, was alles passierte, mit dem einen Ziel, dass Gott Größeres durch sie tun konnte. Ist das nicht großartig? Später haben sie das festgestellt, aber im Moment, da waren sie traurig, da haben sie festgehalten. Da haben sie allerlei Dinge tun müssen. Und dann komme ich zu David. Und bei David fange ich an, in der Bibel zu sehen, dass David nicht nur ähnliche Prozesse durchgemacht hat, sondern von David lesen wir in der Bibel und wir können daraus schließen, was wir von ihm lesen, was Gott in seinem Leben vollbracht hat. David war ja auch ein junger Mann. In seiner Familie kaum der Beliebteste. Warum sage ich das? Seinem Vater ist es nie in den Sinn gekommen, nachdem 6 seiner Söhne vorgeführt wurden, als Samuel dort war, dass David eventuell ein Kandidat für den König sein konnte. Der ist für die Schafe zuständig. Nein, nein. Auch seitens seiner Brüder sehen wir, dass er nicht der Beliebteste war. Aber David hatte ein Herz, das nach Gott fragte, das nach Gott schrie, das Gott liebte. Und es scheint mir, ich kann das jetzt nicht biblisch belegen, aber es scheint mir, in dieser Haltung, in der David lebte und wo er gewissermaßen etwas zurückgesetzt von seinen Brüdern war, hat er sich umso mehr an Gott geklammert. Und wenn wir seine Psalmen lesen, dann stellen wir etwas fest. Er sagte, der Herr ist mein Hirte. Ich habe auch einen Führer. Ich habe auch jemanden, der sich um mich kümmert. Ich habe auch jemanden, der mich liebt, der sich über mir Sorgen macht, der mich führen will, leiten will. Das ist aber der Herr. Es scheint mir, dass David merkte, seine Brüder, sie sind vom Vater mehr geliebt wie er, aber der Herr ist mein Hirte. Und David sagt in seinem Psalmen so oft, dass er wiederholt, beinahe beständig, während er die Schafe hütete, sein Herz, seine Sinne auf Gott gerichtet hat. Er sagt, ich sinne über dein Wort nach, Tag und Nacht. Und was geschieht, wenn wir über Gott nachsinnen, wenn wir, um ein neueres Wort zu benutzen, über Gott meditieren? Wir fangen an, ihn kennenzulernen. Du kannst dich Gott nicht nahen in deinem Herzen und sein Wort lesen und ihn kennenlernen wollen, ohne dass er sich dir naht. Und David hat Gott lieb gewonnen. Nicht nur, dass David Gott lieb gewonnen hatte, sondern David ist näher zu Gott gekommen. Er hat angefangen, Gott ein wenig zu begreifen, in seiner Größe, in seiner Allmacht. Und David fing an, eine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und sein Vertrauen ist in Gott enorm, enorm gewachsen. Und so wird er eines Tages an die Front geschickt, wo seine Brüder waren. Israel ist im Krieg gegen die Philister. Und David kommt dorthin. Und da sehen wir nun etwas. Und in dieser Geschichte oder aus dieser Begebenheit, was jetzt die Bibel über ihn sagt, ist mir aufgefallen, was Gott bei David gewirkt hat vor diesem Moment, dass er zu dem Mann wurde, der er war. Als er zur Front kam und seine Brüder ihn sahen, dann sagt uns Gottes Wort, die Bibel in 1. Samuel 17. Da wurde Eliab, sein älterer Bruder, zornig über David und sprach zu ihm, warum bist du hier? Er sagte, ich weiß, wem hast du die wenigen Schafe gelassen? Merkt ihr, wen ich herabsetzen will? David hatte nicht wenige Schafe. Aber er wollte ihn herabsetzen. Er hat ihn herabgesetzt. Du bist ja nur gekommen, weil du vermessen bist und weil du im Kampf zusehen willst. David wurde herausgefordert von seinem Bruder. David hätte ruhig reagieren können. Aber wisst ihr, was die Bibel uns sagt? David ließ ihn einfach stehen. Und das zeigt mir etwas, dass David etwas gelernt hat, nicht zurückzuschlagen, wenn er beleidigt wird. Unser Temperament, wenn es nicht unter die Herrschaft Gottes kommt, Brüder und Schwestern, steht uns so oft im Weg, weitere Siege mit Gott erleben zu können, vorwärts gehen zu können. Gott hat nämlich Ziele für uns vor. Es geht nicht nur um das Bedürfnis, das jetzt unmittelbar vor dir liegt. Das ist nicht Gottes primäres Anliegen für dich. Gottes Anliegen ist etwas anderes, wofür er dich eigentlich ins Reich Gottes hineingeführt hat. Und da müssen wir wie Jesus werden. Unser Temperament. Oh, ich weiß, wie es uns geht. Ich sage uns, weil ich mich hier einschließe. Wir schlagen zurück mit Worten und dann sagen wir, ja, ich kann nichts dafür, ich bin einfach so. Das liegt in unserer Familie. Kennt ihr das? Meine Mutter ist so, mein Vater und ich bin einfach so. Eines Tages sagte der Herr mir, weißt du, das Problem ist nicht, dass ich etwas gegen dich hätte, wie du bist. Das weiß ich. Ich habe dich ja gerufen in meine Nachfolge, so wie du bist. Ich wusste doch, wie du gewickelt bist, oder? Kennt ihr den Ausdruck? Aber die Problematik, die ich bei dir finde, ist, du lässt dich nicht verändern. Seht ihr, dazu hat Gott uns in seine Gemeinschaft geführt, dass wir verändert werden. Es scheint mir, David hat etwas begriffen, als er Gott kennenlernte. Nicht nur, dass er Gott kennenlernte in seiner Größe, in seiner Allmacht, sondern dass er sich verändern ließ als jemand, der in die Nähe Gottes kommen konnte. Das ist großartig. Das ist wunderbar. Große Kämpfe erleben wir oder werden gewonnen, wenn wir die kleinen Kämpfe gewinnen. Ich stelle weiter fest, dass David den Kampf über Angst, über Furcht gewonnen hatte. Denn als er den Riesen sah, da reagierte er total anders wie das gesamte israelische Heer, einschließlich des Königs. Seht, Furcht lässt uns mehr Niederlagen erleben, als wir meinen. Gott sagt in seinem Wort so oft zu seinem Volk, fürchte dich nicht. Ist das nur ein schöner Satz? Oder meint Gott das? Furcht lässt uns immer in die Niederlage hineinfinden, Niederlagen erleben. Furcht lähmt, zerstört, macht mutlos. Furcht schließt tiefes Vertrauen und Glauben aus. Als David die Situation sah und wie sich die alle anfingen, das ganze Heer zu verkriechen, praktisch, sie sind klein geworden, mundtot geworden, als Goliath sprach, dann sagte David, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Er sagte zum König, dein Knecht, also ich werde hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und das hat seine Brüder und den König noch mehr aufgewühlt. Wer bist du denn, Großmaul? Wo verlieren wir Furcht? Wann verlieren wir Furcht? Nie, wenn wir uns sehen. Wir verlieren Furcht, wenn wir Gott kennenlernen und wissen, dass er mit uns ist. Amen. Und das ist nicht nur ein Satz, den wir hier oben annehmen, weil die Bibel es sagt, sondern das ist etwas, das wir in unserem Herzen fest aufnehmen müssen, festhalten, das als Überzeugung, als Glaube fest in unser Herz kommt, dann verlieren wir Furcht. Sonst nicht. Und David hatte den Sieg über die Furcht gewonnen. Wo? Als er Gott kennenlernte. Und als Resultat, dass er die Furcht verloren hatte und dass er Gott kennenlernte, hat David den Unglauben verloren. Er hat Glauben gewonnen, Vertrauen gewonnen. David stellte sich vor den König und sagte, hör mal König, er hat es nicht mit diesen Worten gesagt, aber du denkst, ich bin nur ein einfacher Junge und ich weiß nicht, wovon ich rede, aber hör mir mal gut zu. Er hat es nicht in diesem Ton gesagt. Denn er hat den König respektiert. Er sagt, dein Knecht hat die Schafe seines Vaters gehütet. Und da kam eines Tages ein Löwe oder ein Bär. Und weißt du, was ich getan habe? Ich habe die am Bart gegriffen, in seinem Bart, und habe sie totgeschlagen. Wem fällt es ein, einen Löwen an der Mähne hier festzuhalten, um ihn zu töten? Was sagte David? Er sagte, Gott hat mir geholfen, mit diesen wilden Tieren fertig zu werden, nur weil sie eines oder zwei meiner Schafe reißen wollten. Und Gott hat mir geholfen, ist mir beigestanden. David hat erlebt, indem Gott in seinem Leben wirkte, als er dort in der Wüste war, alleine mit seinem Gott, sich mit Gott beschäftigte, dass Gott in ihm etwas vollbringen konnte, für ihn verändern konnte, dass jetzt Vertrauen zu Gott stieg und Gott ihn gebraucht hatte. Und er sagt, sollte Gott mir nicht helfen, diesen Philister zu töten, der das Heer Israels und den mächtigen Gott gelästert hat? Merken wir, was David bewegte, als er diesen Mann hörte? Er sah das nicht als eine weitere Gelegenheit, sich selbst irgendwie groß zu machen, als eine weitere Gelegenheit, seinen Dienst jetzt ins Licht zu stellen, sondern ihm ging es um die Ehre Gottes. Diese Haltung hatte David gewonnen, im Wirken das Gott in seinem Leben erreichte. Er sagt, es kann doch nicht angehen, dass dieser Mann Gott lästert und wir als Volk Gottes, wir tun nichts dagegen. Und als der König das hörte, sagte, okay David, ich gebe dir meine Rüstung und dann zieh hin. Und David hat den König geehrt, indem er die Rüstung angezogen hat. Und jetzt stell dir einmal vor, wie der sich fühlen hätte können. In der Rüstung des Königs, mit dem Schwert des Königs. Wow, ich hoffe, dass meine Brüder jetzt schauen, wer ich bin. Nicht? Ich meine, jetzt zeige ich es ihnen mal. Ich hoffe, dass die Leute jetzt auf mich gucken. Jetzt bin ich jemand. Absolut nichts. Weißt du, was ich feststelle? David muss dort in der Wüste, indem er Gott kennengelernt hat, indem er Gott vertrauen lernte, indem er die Angst verlor, indem er mit Gott Siege erlebte, muss David dort seinen Stolz in den Tod gegeben haben vor Gott. Er war absolut nicht stolz. Dahin möchte Gott uns führen. Und David legt des Königs Rüstung ab und er sagt, Dankeschön, behalt dein Zeug. Und er geht als einfacher Junge, Hirtenjunge, der er war, aber als einer, der von Gott verändert wurde, der sich von Gott verändern ließ, schrittweise, Stufe für Stufe, Entwicklung für Entwicklung, ihm fiel das gar nicht groß auf, während Gott an ihm wirkte. Aber Gott erreichte sein Ziel in ihm. Und dann ging er, als der er war, holte sich wie üblich Steine aus dem Bach und ging gegen den Riesen. Und Gott gab den Sieg. Halleluja. Große Siege gewinnen wir dann, wenn wir kleine Siege gewinnen und an ihnen festhalten und uns weiterführen lassen von Gott. Aber jetzt ist meine Frage die, bei all den Menschen, die wir angeschaut haben jetzt, und ich könnte jetzt ins Neue Testament weitergehen, worum ging es Gott, wenn er in Menschen wirkte und Menschen veränderte und durch Menschen Siege erreichte? Ginge Gott es um die Ehre dieser Menschen, um Menschen groß zu machen, damit sie hier etwas Besonderes wären? Es ging Gott immer um seine Ehre. Ich habe unlängst einen Vers in der Bibel, einen Abschnitt in der Bibel neu, ich sage bewusst so neu entdeckt, der mich stark angesprochen hat und der in diesem Zusammenhang, meine ich, sehr wichtig ist. Sind wir gerufen, hier auf dieser Erde als Christen zu leben, damit wir oder sind wir Kinder Gottes geworden und ist Gott in unser Leben gekommen durch den Heiligen Geist, damit wir hier auf dieser Erde durch ihn in erster Linie unsere irdischen Bedürfnisse erfüllt bekommen? Was meinst du? Unsere Wünsche, unsere Anliegen? Absolut nicht. Wir leben hier, wir sind auf der Erde geblieben und wir bleiben auf der Erde, solange Gott uns haben will, dass wir im Glauben leben sollen. Hat Abraham im Glauben gelebt? Was meint ihr? Seht ihr, wir haben Mühe, das zu beantworten. Wisst ihr warum? Weil wir meinen, im Glauben leben heißt, wenn ich etwas festhalte, was Gott mir verspricht, bekomme ich es sofort. Und Abraham hat das nicht bekommen. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Dass Abraham Gott glaubte und Gott ihm seinen Glauben, nicht das Empfangen, sondern seinen Glauben zur Gerechtigkeit rechnete. Halleluja. Wir meinen, Sieg in unserem Leben ist nur das, was wir hier jetzt durch unseren Glauben empfangen. Und ich möchte uns heute sagen, Sieg in unserem Leben kann häufig das sein, dass wir am Glauben festhalten, es hier nie empfangen. Ich lese einen Vers aus der Bibel. 1. Petrus 1, 7. Schlagt ihn gerne in eure Bibel nach. Hier spricht, in diesem Kapitel spricht Petrus von Schwierigkeiten und Problemen, die Gläubige durchmachen. Und manche Gläubige gehen durch sehr große Probleme. Manche Christen meinen dann, die stehen nicht recht vor Gott. Das sagt die Bibel nicht. Aber hier sagt Petrus, Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben dienen nur dazu, euren Glauben zu prüfen, ob er wirklich stark und rein ist. Und dann fährt er fort. Er sagt, euer Glaube wird erprobt, so wie Gold geprüft und geläutet wird. Und dann hört, was er weiter sagt. Und euer erprobter Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold, das im Feuer geprüft wurde. Ich bleibe mal hier stehen. Jetzt überleg einmal, da ist ein Christ, der betet. Herr, gib mir eine gewisse Summe Geld. Ich brauche das jetzt. Und Gott antwortet nicht. Oder, Herr, mein Kind ist krank. Du bist ja der Arzt. Und Gott antwortet nicht. Aber du hältst am Glauben fest, Gott ist, wer er sagt. Verstehst du? Gott ist, wer er sagt. Nicht, weil ich ihn so erlebe, sondern er ist, wer er sagt. Er ist Versorger. Er ist Heiler. Du erlebst das jetzt nicht, weil dein Glaube geprüft wird. Aber du hältst fest daran. Und dann sagt die Bibel, dein erprobter Glaube ist vor Gott kostbarer, als würdest du empfangen haben, was du, wofür du gebetet hast. Als Gold und Silber. Und dann fährt hier Gottes Wort fort. Wenn euer Glaube sich unerschütterlich erweist, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, und es kommt etwas, wohin das Wirken Gottes eigentlich in unserem Leben hinzielt, was wir so oft verkennen und vergessen. Wenn euer Glaube sich unerschütterlich erweist, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er, was? Euer Glaube, nicht die Antwort auf euer Glauben. Wird sich euer Glaube an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird, viel Lob und Herrlichkeit einbringen? Kannst du dir das vorstellen? An dem Tag Jesu Christi, vor allen Gotteskindern, wird sich dein Glaube, der erprobt wurde, der fest, den du festgehalten hast, obwohl du jetzt nicht erlebt hast, was du erwartet hast, Gott viel Lob und Herrlichkeit einbringen. Und dann sagt die Bibel noch etwas. Und dir Ehre einbringen. Wow. Brüder und Schwestern, Siege, die Gott in unserem Leben anstrebt, sind viel größer, als wir denken und meinen. Den großen Sieg erleben wir aber nur, wenn wir kleine Siege festhalten und unser Vertrauen an den Herrn nicht verlieren. Ich saß eines Tages einer Frau gegenüber und da fing Gott an, mir das aufzuschließen. Die 5 Jahre lang einen Sohn hatte, der immer zwischen Leben und Tod stand. Und ich weiß, dass praktisch kaum jemand war, der von Gott gebraucht wurde, der nicht für diesen Jungen gebetet hat. Und nach 5 Jahren ist er gestorben. Und die Eltern haben festgehalten an Gott, festgehalten, dass Gott der Heiler ist, dass Gott gut ist. Und dann starb der Sohn. Und jetzt fiel die Frau in ein Loch. Warum? Hat sich Gott verändert? Sie fing an, sich zu beschuldigen, du hast nicht recht geglaubt. Seht, wir meinen, Glaube ist nur dann Glaube und Vertrauen ist nur dann Vertrauen, wenn es uns im Moment das gibt, was wir erwarten. Und während sie so zu mir sprach und mir ihre Not schilderte und ihre Anklage hatte, da kam mir Gottes Geist zu Hilfe und er sagte mir so deutlich, sag ihr etwas. Sag ihr, dass sie Glauben festgehalten hat bis zuletzt. Und ich fragte sie, hast du den Glauben liegen lassen, ehe dein Sohn starb? Nein, so siehst du, du hast festgehalten bis zuletzt. Du hast nur nicht erlebt. Was sagt die Bibel in Hebräer 11? Manche Glaubenshelden haben erlebt, was sie festhielten, schon hier auf dieser Erde, und andere haben es nicht erlebt. Aber ihr Glaube wird gerühmt. Brüder und Schwestern, halte fest an dem Herrn. Lass Gottes Geist in dir wirken. Lass dich verändern. Halte fest an Gott. Gott hat andere Ziele als wir. Uns geht es hauptsächlich um diese Dinge hier auf dieser Erde. Gott hat größere Ziele für uns bereit. Dadurch, dass du festhältst an dem Herrn, wird dein geprüfter Glaube eines Tages Gott Lob und Anbetung bringen, nicht nur von eurer Gemeinde hier, sondern von allen Kindern Gottes. Halleluja. Gott wird dich ehren, nicht nur von der Gemeinde hier, sondern von allen Kindern Gottes. Merken wir etwas? Lasst uns unsere Herzen auf das ausrichten, was Gott sieht. Lasst uns durch den Heiligen Geist immer mehr sehen und erkennen, wie Gott die Dinge sieht. Damit meine ich nicht, dass wir gleichgültig werden in unseren Erwartungen. Nein, wir erwarten. Abraham hat erwartet und erwartet und erwartet, aber er hat sein Vertrauen nicht weggeworfen. Und da sagt uns die Bibel, wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat was? Eine große Belohnung. Wann? Hier auf dieser Erde? Manches Mal. Aber viel mehr in der Ewigkeit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort auch heute gedient hast. Und ich danke dir, dass du uns anspornst, dass wir immer mehr lernen, deine Perspektive anzunehmen, dich kennenzulernen, wie du wirklich bist. Und dass du durch den Heiligen Geist unser Leben führst und leitest nach deinem Wohlgefallen. Und Herr Jesus, wir alle kennen Situationen in unserem Leben, die wir nicht begreifen und verstehen, worauf wir keine Antwort haben. Du rufst uns heute zu, unser Vertrauen nicht wegzuwerfen. Es wird einmal eine wunderbare Belohnung haben. Und wir werden wunderbaren Sieg erleben. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.